Attention.
Das ist Eurofast Daily, der Versuch einer Extravaganza von sportradio360.de zum Qualifikationsturnier für die Olympischen Sommerspiele in Paris.
Hierauf ganz nah bei ihm Kadetz. Hierauf kann sich durchsetzen, Kuba! Und Deutschland ist Europameister!
Welcher Verband wird nach dem Vorrunden aus auf Knien zu Horst Rubisch rutschen? Glänzt Silber bei der EM wie Gold bei Olympia? Und warum zum Teufel spielen hier alle so, als ob sie den Amateurstatus anstreben würden?
The striker who rarely scores has scored maybe the biggest goal in the history of the Portugal national team.
Eurofast Daily von sportradio360.de. Jetzt!
So, jetzt hat also Italien in einem Spiel, das Andreas Renn und ich natürlich versuchen zu verstehen, gleich nur spät den Ausgleich geschossen. An diesem Tag heute, also normalerweise würde ich sagen, dass es ein Drama für die Kroaten ist, ist es sportlich gesehen sicherlich auch, aber Andreas, ich habe es ja schon im Daily heute auch im Tennis thematisiert. Wir wissen seit ein paar Stunden, dass Günter Zapf gestorben ist nach kurzer, schwerer Krankheit. Wir werden am Donnerstag in der Big Show ganz, ganz ausführlich uns mit Günter, seinem Schaffen, mit ihm als Freund, als Kollegen auseinandersetzen. Aber vielleicht hast du ein paar Worte zu Günter, weil ich glaube, du hast ja, wenn man es auf die Zeit legt, von uns allen, die wir bei Sportradar 360 am Start sind, die schönsten, die meisten, vielleicht auch die unschönsten Erlebnisse gehabt. Ich erinnere mich, vor ein paar Wochen habt ihr über Kiss gesprochen, die ihr aus der Nähe gesehen habt. Hast du ein paar Worte über Günther, zu Günther?
Ja, also ich muss dazu sagen, ich weiß das auch erst seit Samstag, dass er schwer krank war. Das war halt schlicht und einfach eine Situation. Die Saison bei The Zone ist vorbei, wo man sich dann regelmäßig über den Weg läuft und dann ist offensichtlich das Problem dann tatsächlich erst kurz nach dem Super Bowl aufgetreten. Und das ging dann sehr schnell. Und ich habe es mitbekommen, weil am Samstag beim Heimspiel der Munich Cowboys, bei denen der Günther ja als Spieler, als Trainer, als Vereinspräsident aktiv war, da war eine Ehrung für die Meistermannschaft von 1993 und da wäre er normalerweise auch eingeladen gewesen und da haben mir halt ein paar von den ehemaligen Spielern die Geschichte erzählt, die hatten es auch gerade erst erfahren, die meisten. Insofern, das war natürlich grundsätzlich ein Schock, weil es halt vor allen Dingen, weil es aus dem Nichts kam. Ja? Also wir haben das ja, oder fast keiner von uns hat das mitbekommen in der Entstehung. Insofern, das musste man natürlich erstmal verdauen und ich versuche in den Situationen dann halt an die gemeinsamen Zeiten und die positiven Dinge zurückdenken und ich versuche dann mich zu erinnern an die Sachen, die ich so typisch fand für ihn. Und ich sind mir so zwei Sachen aufgefallen, weil Günther war einer der, also das erste ist, und das werde ich nicht vergessen, er hat irgendwann mal gesagt, ich habe keinen Tag in meinem Leben gearbeitet, weil immer wenn ich was gemacht habe, habe ich Spaß dabei gehabt. Und oder ich habe nur Sachen gemacht, die mir auch Spaß gemacht haben. Und so hat er sein Leben gelebt und Günther war irgendwie einer, der hatte immer ein VIP-Ticket quasi. Und wenn er kein VIP-Ticket hat, dann hat er es halt trotzdem quasi per Regel 1 gehabt. Und Günther war der immer der immer, der, wenn er irgendwo hin wollte, direkt vor der Tür geparkt hat. Und in den Anfangszeiten, wo wir zusammengearbeitet haben, hat er einen Porsche gefahren. Das war dann auch immer so das Zeichen, dass Günther jetzt kommt. Also er hat da, sagen wir mal, auf großem Fuß gelebt und hat das Leben genossen. Ne? Und das würde ich halt über ihn wirklich sagen. Er ist halt einer, der, ja, wie gesagt, keinen Tag gearbeitet hat und das Leben ausgekostet hat. Und glaube, das wird einer sein, oder das ist einer, der in seinen letzten Minuten nicht allzu viel bereut hat im Sinne von, ich habe irgendwas verpasst im Leben. Das glaube ich ganz sicher. Und es sind dann so, das sind dann so Details, die einem dann einfallen. Ich kann mich zum Beispiel an eine Situation erinnern, weil Günther und ich waren von der Persönlichkeit her schon ziemlich unterschiedlich. Wir waren in den USA unterwegs, haben für die NFL dann Drehs gemacht, Preseason, fliegt man quasi von einer Stadt in die andere, geht abends zum Spiel, am nächsten Morgen fliegt man in die nächste Stadt, geht dann wieder zum nächsten Spiel, dreht Interviews und so weiter und so fort. Jedenfalls, Günther hatte auf diesem Trip ein Buch über Golf dabei. Günther war ein passionierter Golfspieler. Und ja, wir saßen dann irgendwann am Flughafen, haben auf den nächsten Flug gewartet und Günther liest sein Golfbuch und dann ist er damit fertig. Und dann steht er auf, geht zum Müllermann, wirft's weg. Und ich komme aus einer Familie, mein Vater sammelt Bücher. Bei uns stand die ganze Bude immer mit Büchern voll. Und ich gucke ihn an und sage, was machst du? Warum wirfst du das Buch weg? Und er sagt, das lese ich doch eh nie wieder. Und weißt du was? Hat er recht.
Hat er recht, ja. Man muss Ballast abwerfen, wo man nur kann. Ja. Gerade auf USA-Reisen.
Ja. Und das sind dann so die kleinen Momente, an sowas erinnert man sich dann tatsächlich.
Ja. So, wir werden, wie gesagt, am Donnerstag in der Big Show ausführlich auch in größerer Runde über Günther natürlich, ja, uns erinnern, ihn feiern, ja. Ich glaube, wir müssen, Andreas, heute relativ wenig über das Spiel zwischen den Spaniern und Albanien verlieren, außer dass ich mir noch ein zweites Tor der Spanier gewünscht hätte, dann wäre heute alles bei meinem Tippspiel aufgegangen, nachdem die Ungarn mir gestern den Tipp versaut haben. Jetzt ist allerdings so, dass ich tatsächlich 1-1...
Nur darauf hinweisen, dass 1-0 das Ergebnis ist, das ich vorhergesagt habe. Also du solltest mir auch mal was gönnen. Das
gönne ich dir herzlich. Ich hatte heute ein 1-1 bei Kroatien gegen Italien, weil es eben auch Österreich geholfen hat und jetzt geholfen, wirklich half. Allerdings, ganz ehrlich, ich habe einen Schüler, den Marin, der tut mir in diesem Moment so leid, der schreibt mir, ich schreibe, nachdem Modric dieses Tor schießt und der vergibt den Elfmeter zunächst, schreibe ich ihm, jawohl. Und er schreibt mir zurück, Herr Holber, meine Nerven, ich kann nicht mehr. Und das war in der 60. Minute. Und ich möchte mir gar nicht ausmalen, wie es ihm jetzt geht. Ich habe übrigens Ähnlichkeiten erkannt, war das nicht auch wie das Halbfinaltor der Italiener gegen Deutschland bei der Fußball-WM 2006 in Dortmund? Ich weiß gar nicht mehr, wer es damals geschossen hat, aber mich dünkt so vom Spielaufbau her, dass das italienische Tor jetzt sehr ähnlich war. Welchen Vorwurf in diesem Spiel? Müssen sich die Kroaten in diesem Spiel einen Vorwurf gefallen lassen oder ist es das wirklich verhunzte Albanien-Spiel, das ja eigentlich, ja gut, ich meine, Albanien hat sehr effizient gespielt. Hast du an die Kroaten einen Vorwurf zu richten?
Eigentlich nicht, insofern als ich denke, 1-1 ist das Mindeste, was Italien in dem Spiel verdient hat. Also bei allem Verständnis dafür, dass die Kroaten jetzt natürlich super enttäuscht sind, aber das war ja kein Spiel, in dem Kroatien überlegen war, mehr Chancen hatte und eigentlich hätte gewinnen müssen. Ich denke, am Schluss ist, wie gesagt, unentschieden ist okay. Durch die Druckphase hatten die Italiener, also die Druckphase am Schluss hatten die Italiener deutlich mehr Abschlüsse, deutlich mehr Torchancen und so weiter und so fort. Deswegen glaube ich nicht, dass da jetzt irgendwas passiert ist, wo die Kroaten was liegen gelassen haben. Sie waren sogar vergleichsweise effizient. Du könntest jetzt sagen, ja, okay, du hast diese Schlussphase, das war ja eine lange Nachspielzeit und da hatte Kroatien ein paar ganz gute Konteransätze, die sie nicht zu Ende gespielt haben, wo dann immer noch ein Italiener dazwischen gefunkt hat. Und das war natürlich die Phase, wo Italien so viel Risiko gehen musste, dass sich im Idealfall für Kroatien dann noch die eine oder andere Chance hätte ergeben können, was dann nicht passiert ist. Aber ansonsten müssen wir halt tatsächlich darüber reden, dass sie den schwächsten Gegner in der Gruppe halt nicht geschlagen haben. Und das sorgt dann halt dafür, dass du rausfliegst, wenn die anderen Gegner in der Gruppe halt Italien und Spanien sind. Und da muss man halt auch klar sagen, die Spanier sehen wir wahrscheinlich alle vor dem Rest der Gruppe, aber Italien und Kroatien auf Augenhöhe, das hat das Spiel ja heute auch gezeigt. Also die sind nicht so weit auseinander. Deswegen denke ich, ist dann auch sind dann auch nicht viele Vorwürfe, die man da jemandem machen kann, wenn dieses Spiel 1-1 ausgeht. Außer muss man natürlich über die letzte Situation reden, muss man das nicht vielleicht vorsichtiger verteidigen. Das ist dann aber auch immer so die Gratwanderung. Du bist dann in der Schlussphase, du willst die Räume nutzen, weil der Gegner aufmacht und würdest gerne das 2-0 schießen und für die Entscheidung sorgen. Und dafür, dass es die allerletzte Minute war, war Kroatien halt bei diesem italienischen Gegenstoß, der übrigens fantastisch ausgespielt war, schon ein bisschen offen.
Ja, es hat ein paar Situationen gegeben, finde ich, auf beiden Seiten. Es war, glaube ich, schon die Nachspielzeit oder 89., 90. Minute, wo Chiesa einen Querpass nicht angebracht hat. Es ist in der ersten Hälfte, dieser Kopfball, der Italiener, hilf mir bitte, wer ihn getätigt hat, ist eigentlich unmöglich, dass er den nicht reinbringt. Er hat es dann doch geschafft.
Müsste Bastoni gewesen
sein. Ja. Ich versuche jetzt nur gerade für mich ein Szenario zu entwerfen, wie Kroatien doch noch weiterkommen kann mit 2 Punkten, aber ich glaube, es gibt gar keins mehr. Ich glaube, es ist unmöglich, weil Österreich hat schon 3 Punkte, wir haben die Ungarn mit 3 Punkten, wir haben die eine Gruppe, wo alle ein Spiel gewonnen haben, das ist die Ukraine-Gruppe, da sind schon mal 3. Das könnte höchstens noch, wenn Serbien und Slowenien morgen verlieren, okay, dann wäre das die eine Gruppe, und aber auch in der Türkei-Gruppe funktioniert das nicht mehr, weil die Georgier haben 1 Punkt und wer ist
Tschechien
dann?
Hat auch 1 Punkt.
Tschechien, okay, da wird es möglicherweise. Ich würde nicht gerne gegen Kroatien spielen, dann im Achtelfinale, und dennoch würde ich es Ihnen jetzt wünschen, dass es so weitergeht. Aber gut, als das Wünschen noch was geholfen hat, Andreas, da waren wir, glaube ich, noch gar nicht auf der Welt.
Das ist schon lange her, ja.
Ja. Gut, jetzt aber, damit wissen wir, wir kennen ein Achtelfinale. Ich glaube, es ist das Einzige, das wir kennen, oder? Das ist die Schweiz gegen Italien. Und Andreas, wir werden vielleicht, da bin ich dann schon in Wimbledon, das ist am Samstag um 18 Uhr, also für mich dann um 17 Uhr. Der Medienempfang geht, glaube ich, um 17.30 Uhr los. Ich hoffe, dass sie zum wirklich herausragenden Buffet, das es dort gibt, dass dort irgendwie auch eine Großbildleinwand oder zumindest ein Fernseher um die Ecke steht. Es ist noch ein paar Tage hin, aber ich darf eines sagen, Andreas, ich erwarte ein absolut grausliches Spiel.
Haben wir da nicht schon gestern drüber spekuliert, ja, wie das werden könnte? Ja, naja, also. Und jetzt sage ich dir, aber wenn es ein absolut grausliches Spiel wird, dann liegt es eher daran, dass die Schweizer kein Risiko gehen werden, weil die defensivere Mannschaft von den beiden ist die Schweiz. Ich will nur, dass wir uns von dem Italien-Klischee lösen. Die Mannschaft, die jetzt auf dem Platz haben, ist keine Mannschaft, die mauert. Das ist eine Mannschaft, die ihre Qualitäten eigentlich eher in der Offensive hat, aber nicht so gut ist und auch nicht so sattelfest ist, dass der Plan der Schweizer, in dem Spiel gut zu stehen und dann mit dem ein oder anderen Konter oder einer Standardsituation zum Tor zu kommen, durchaus aufgehen könnte.
Das ist Zukunftsmusik. Morgen, Andreas, haben wir 4 Spiele, die auf dem Plan stehen, und dieser berühmte Knopf oder dieser Knoten, der dann aufgeht, dieser Schalter, den niemand weiß, wo dieser Schalter ist, aber oft gelingt es, diesen Schalter umzulegen. Da interessiert mich mal 2 Dinge. Nämlich die Franzosen gegen Polen. Frankreich ist ja schon weiter, die Niederlande auch. Aber Frankreich muss zwingend mal ein eigenes Tor schießen, Andreas, oder doch nicht? Reicht es dieser Mannschaft mit dieser Routine, dass sie morgen meinetwegen 0-0 spielen? Einfach weil die
Chance haben. Du hast ja schon gesagt, die sind schon weiter.
Ja, denke ich mir
auch. Und ich, also ich glaube, dass diese französische Mannschaft tatsächlich bei allem Talent, das sie hat, doch, doch ein Team ist, das sehr abgeklärt ist und möglicherweise auch nicht mehr tut als nötig. Also das traue ich denen vollkommen zu, das traue ich auch dem Trainer zu. Das ist ja jetzt auch einer, der im Zweifelsfall eher risikoarm spielen lässt. Man kann natürlich auch defensiv risikoarm spielen, wenn man außergewöhnliche Spieler in der vordersten Reihe hat, die im Zweifelsfall mal vier Gegner umdribbeln und ein Tor schießen. Aber ich gehe davon aus, dass das tatsächlich ein Spiel ist, in dem Frankreich jetzt nicht besonders viel Wert drauf legen wird, dass sie unbedingt ein eigenes Tor schießen. Also, wollen sie natürlich sowieso immer, aber wenn es irgendwie anders zustande kommt, also da ist man, glaube ich, pragmatisch genug.
Ja. Dann Niederlande gegen Österreich. Also Österreich hat eine sehr gute Ausgangsposition. Ich glaube, sie dürfen sich sogar eine Niederlage mit 3 Toren leisten gegen die Niederlande, würden trotzdem noch weiterkommen, wenn ich das richtig gerechnet habe, weil Ungarn Tordifferenz -3 hat, Österreich hat +1. Aber die Mannschaft, die mich morgen, ganz ehrlich, natürlich Österreich ja, die Mannschaft, die mich am meisten interessiert morgen, ist England. Und die spielen gegen Slowenien. Es gibt noch eine Konstellation. Wenn Slowenien gewinnt und wenn Dänemark gewinnt, dann würde England dann würde England wahrscheinlich als Gruppendritter weiterkommen. Aber das kann es ja nicht sein, Andreas. Mich dünkt das.
Also England hat schon 4 Punkte, ja, die können nicht mehr rausfliegen. Ja. Aber klar, sie könnten Dritter werden.
Mich dünkt, dass die ein Spiel brauchen, das auch das Gemüt beruhigt. Und deshalb frage ich mich, wird Gareth Southgate hier wie Julian Nagelsmann tatsächlich auch wieder seine beste Mannschaft auflaufen lassen?
Das Problem ist ja, es gibt ja in England heftige Diskussionen darüber, was eigentlich die beste Mannschaft ist und ob das, was bis jetzt auf dem Platz war, die beste Mannschaft ist. Und da sind sich eigentlich viele einig, dass das eher nicht der Fall ist und dass man an der Front ein paar Sachen verändern müsste. Deswegen glaube ich, dass es vermutlich eher nicht passieren wird, weil Trent Alexander-Arnold geht raus und das ist, glaube ich, auch schon verkündet worden. Das wird zumindest erwartet und Palmer kommt, glaube ich, dafür rein. Bei England ist halt so ein bisschen das Problem. Von außen drauf geschaut, die spielen langweilig. England ist so ein bisschen leider das, was Italien früher war im Klischee. Heutzutage, obwohl sie halt ganz anders spielen könnten, konnten die Italiener früher übrigens auch im Zweifelsfall, aber wollten nicht. Und bei England ist ja das große Problem, dass wir da drauf schauen und sagen, meine Güte, warum machen die so wenig daraus? Warum setzen die niemanden unter Druck? Warum pressen die nicht? Ja, das ist einfach schwer nachzuvollziehen. Und ich habe eine Statistik neulich gehört. Da geht es darum, wie viele Pässe eine Mannschaft, also gegnerische Pässe einer Mannschaft zulässt, bevor sie den Ball zurückerobert im Schnitt. Und in der Premier League ist die beste Mannschaft, lässt nur 8 Pässe zu, bevor sie den Ball zurückerobert, die schlechteste Mannschaft 17. Und England bei diesem Turnier 28.
Oh Gott, ja, das ist wirklich belastend.
Die sind und das unfassbar übrigens, passiv.
Und das gegen Serbien und gegen Dänemark. Also Dänemark meinetwegen, ja. Aber gegen Serbien, okay, das muss besser gehen.
Also die sind halt unfassbar passiv. Und das ist das, was die Leute frustriert. Und man hat halt auch den Eindruck, die Spieler werden nicht so eingesetzt, dass sie ihre Qualitäten ausspielen können. Da geht es um Kane, der hat im ersten Spiel praktisch keine Ballberührung. Im zweiten Spiel nimmt er mehr an der Partie teil. Dann haben sie Phil Foden, einen der besten Spieler der Premier League. Der spielt so ein bisschen halb auf dem linken Flügel, aber zieht eben doch wieder in die Mitte. Dann ist die linke Seite vereinsamt. Und das ist... Man hat halt den Eindruck, dass das ganze Gebilde irgendwie noch nicht zusammenpasst. Und deswegen erwarte ich eigentlich, dass Southgate Dinge probieren wird, weil ich nicht denke, dass ihm das nicht auffällt. Ja, was er aber für Schlüsse draus zieht, das wird der interessante Teil. Ich kann mir aber trotzdem immer noch ein Szenario vorstellen, wo sich England auch vielleicht mit dem Unentschieden morgen in die K.O.-Runde stolpert. Und wenn es dann ernst wird, musst du gegen die trotzdem erstmal gewinnen. Also wäre jetzt nicht scharf drauf, in der K.O.-Runde gegen sie zu spielen. Es kann aber sehr wohl passieren.
Pragmatisch ist, glaube ich, das Wort, dass man an dieser Stelle am besten anbringt. So, wir haben heute an diesem sehr, sehr traurigen Tag einen Auftrag für euch. Wenn ihr im Moment ein Buch lest und nur noch, lass es 25 bis 30, maximal 30 Seiten sein, lest dieses Buch heute bitte zu Ende und werft es dann weg.
Das war Euro fast täglich. Der Versuch einer Extravaganza von sportradio360.de zur Frühsommerfabel zwischen München und Hamburg. Aber warum eigentlich nicht auch Kiel? Egal, morgen geht es hier vielleicht weiter. Ganz sicher aber am Donnerstag um 17 Uhr in der Big Show von sportradio360.de.